Deinen Lieblingspodcast hast du ja schon gefunden. Alles andere findest du bei ebay.de. Ganz egal, ob neu, gebraucht oder refurbished. Finde, was dich und andere glücklich macht und erhalte mit dem eBay-Käuferschutz dein Geld zurück, wenn einmal etwas nicht stimmt. Deins, meins, eBay. Mehr dazu unter ebay.de. Baby, was ist deine Bluetooth-Box? Fass und Flasch, ich geh gleich wieder los. Baby, was ist deine Bluetooth-Box? Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Baby, was ist deine Bluetooth-Box? Fass und Flasch, ich geh gleich wieder los. Baby, was ist deine Bluetooth-Box? Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Du hast nicht viel gemacht, du doch der Typ im Getränk mag in deinen Namen. Du wolltest wieder raus, du willst AstraZeneca. Doch stattdessen kaufst du dir wieder Astra bei Edeka. Jan und Olli, wo seid ihr bloß? Ohne euch ist die Scheiße hier dreimal so doof. Jan und Olli, auf meinem Phone, ich kenne jede Folge dreimal schon. Baby, muss ich an die Bluetooth-Box? Fest und falsch, ich geh gleich wieder.
Fest und flauschig, Boomer Cringe, KW 35. Wir sind in der Kalenderwoche 35 und das ist die Mittwochsausgabe von Fest und flauschig hier bei Spotify. Wir haben schon Biere drin. Olli Schulz ist mir zugeschaltet. Du bist auf Radler, ich bin auf klassischem Kölsch, denn wir haben einiges zu verkraften. Wir haben
Druck auf den Boiler.
Es ist die kleine Mittwochssendung. Wir sind schon wieder komplett in der Routine. Mir zugeschaltet, frisch geduscht und gekämmt wie der junge Fritz Honka, Jan Böhmermann.
Ich bin auf 180 aufgrund von diverser privater Terminverstrickungen. Da möchte ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Nur so viel, ich bin auf 180! Aber es gibt positive Nachrichten und du hast mir heute eine SMS geschrieben, was selten vorkommt und wirklich nur bei Großereignissen passiert eigentlich.
Aber dieses Ereignis musste ich sofort mit dir teilen.
Einsturz World Trade Center, Birgit Schrowange hat eine neue Haarfarbe und Helene Fischer und Florian Silbereisen haben sich getrennt. Das waren die drei Großereignisse, zu denen du mir bislang SMS geschrieben hast. Und jetzt kommt ein viertes dazu. Oh, willst du es selber sagen, was passiert ist?
Die Podcast-Welt. Richard David Precht und Markus Lanz starten beim ZDF ihren lang ersehnten, von uns allen, der das Volk wieder zusammenführt, den Super-Podcast. Er wird sich wahrscheinlich auch einfach Super-Podcast nennen. Was meinst du?
Nee, er heißt Lanz und Precht. Das ist schon der erste Reveal.
Was ein Aufschlag.
Ist ein Aufschlag und es macht auch ganz klar die Machtverhältnisse der beiden deutlich. Lanz und Precht, Lanz zuerst, Precht als zweiter. Das ist natürlich klar.
Lanz und Precht, das klingt nicht schlecht.
Ja, aber der Erstgenannte ist immer der Mächtigere. Das war bei uns damals bei Schulz und Böhmermann so. Das war bei der Sendung.
Genau.
Und das ist
so war das. Deswegen habe ich das auch, weil ich dachte damals, mein Standing war damals nach der Erdogan-Nummer von dir einfach viel höher als deins. Und deswegen dachte ich, umso der Saubermann steht vorne. Genau.
Und Lanz und Precht machen jetzt einen Podcast und sie möchten einmal die Woche das Zeitgeschehen reflektieren. Und ich habe schon gedacht, in den letzten Monaten im Laufe der Pandemie hat Lanz sich in seiner eigenen Sendung immer mehr eigentlich zu einem Monologkünstler entwickelt. Er brauchte die Gäste eigentlich nur als Stichpunktgeber für eigene Monologe. Und deswegen finde ich es nur Konsequenz, dass der zweite große Monologist der deutschen Medienlandschaft, Richard David Precht, mit einsteigt. Und gemeinsam werden sie sich jetzt da gegenseitig erzählen jede Woche, dass sie nicht so eitel sind wahrscheinlich.
Es ist ein unverschämt gutes Promofoto von beiden. Beiden bestens frisiert. Beide, glaube ich, mit einer Lederjacke oder beide jedenfalls mit maßgeschneiderten Anzügen oder irgendwas ähnliches.
Das sind dunkle Hemden, schwarze Hemden. Sie sehen aus wie Jogi Löw. Eigentlich.
Stimmt. Wie der Meistermacher.
Ja.
Der Weltmeistermacher. Jan, ich bin eigentlich jetzt entspannt. Ich habe auf dich gewartet. Aufgrund deiner privaten Ereignisse habe ich mir auch eine Fußmaske aufgelegt. Das ist das neue Ding. Kennst du das? Eine Fußmaske ist wie eine Maske fürs Gesicht, nur damit der Fuß jung bleibt. Wurde mir jetzt empfohlen von der Frau. Gibt es wirklich eine Fußmaske?
Ist das sowas, wo man dann, wenn man die Maske abzieht, auch so ganz viele schwarze Pickelchen dann damit rauszieht und so Hautunreinheiten und so?
Alles, der ganze Dreck, der im Fuß drin bleibt, genau. Es hält den Fuß jung. Tatsächlich, der Trend geht wohl zur Fußmaske.
das wollte ich nur am Anfang kurz erzählen. Ich habe mir jetzt eine gekauft, aber noch nicht aufgelegt. Jan, wir sind Mitte der Woche. Ich muss gleich kurz am Anfang. Freitag spiele ich in Hamburg, Samstag spiele ich in Hamburg. Ich muss hier in unserem Podcast einen Aufruf machen. Es ist ja eine Location in Hamburg im Stadtpark für 3.500 Leute. Aber 1.000 Leute dürfen nur rein aufgrund der Corona-Bestimmung. Ich würde jetzt trotzdem gerne sagen, Mr. Peter Tschentscher, tear these walls down. Ich habe so viele Leute, die gerade Anfragen haben und noch gerne vorbeikommen würden. Kann man nicht, weil die fahren doch gerade diese 2G-Regelung da in Hamburg. Ja. Und die sind doch sowieso gerade ein Vorreiter. Dass man dann vielleicht noch 500 Leute mehr irgendwie da... Ich würde jetzt hier offiziell einmal, weil wir haben uns bei, das ist auch am nächsten Wochenende wieder, Kicken mit Herz kennengelernt. Peter Tschentscher hat ein Foto mit mir gemacht, weil er, glaube ich, dachte, ich bin Olli Dittrich. Das ist kein Witz. Danach kam nämlich Olli Dittrich übers Feld gelaufen und dann ist er zu dem, ach, das ist Olli Dittrich. Ich glaube, er hat da ganz kurz was verwechselt.
So.
Hat sich aber nichts anmerken lassen, aber ich habe es gefühlt. Ich merke immer, wenn mich einer verwechselt wie jemand anders. Sei es Arndt Zeigler oder sonst was. Deswegen hier mein Aufruf. Schickt es bitte an unseren Bürgermeister der Hansestadt Hamburg, Peter Tschentscher. Tear these walls down. Dass ich noch 500 Leute mehr reinlassen kann pro Tag, dann sieht das auch nicht so ganz mickrig aus. Das wäre mir eine große, große Freude.
Wann kommt denn wohl der Zeitpunkt, frage ich mich gerade, wo das völlig in Ordnung ist für einen Hamburger Bürgermeister, sich mit dir zu fotografieren, weil noch bist du ein edgy Künstler. Olli Dittrich ist angekommen, der hat ein L'Oreal-Lob bekommen, das reicht irgendwie 15 Jahre lang, um da irgendwie erhobenen Hauptes durch die Entertainment-Branche zu laufen. Wann ist es soweit, dass sich ein Bürgermeister von Hamburg nicht mehr schämt, neben dir zu stehen?
Ich glaube, indem er nur die guten Sachen von mir sieht, vielleicht. Es kommt mir darauf an, was er. Vielleicht ist er damals, vielleicht war er noch zu jung für Neo Paradise und Circus Halligalli, für meine legendären Auftritte. Und hat mich jetzt in den letzten Jahren nur gesehen als großer Vermittler zwischen den Kulturen, zwischen den Religionen und ist deswegen einfach nicht mit meinem Gesamtwerk vertraut. Man weiß es nicht. Auf alle Fälle gibt es ein Foto. Ich hab's jedenfalls, das Foto.
Ja, Peter
Tschentscher. Das poste ich mal zur Werbung für diese Sendung.
Peter Tschentscher soll sich mal ein bisschen ins Werk von Olli Schulz reinfräsen. Alleine auch, damit es am Wochenende möglich
ist. Wieso würdest du sagen, dass mein Werk so verwerflich ist?
Aber ich kann mir vorstellen, dass es für einen Bürgermeister wie Peter Tschentscher, der natürlich nicht anecken möchte, gerade im Wahlkampf, ein großes Risiko ist, sich mit so einem dann doch Künstler, der sich ab und zu auch mal, ja, es ist ein kleines bisschen aus dem Fenster lehnt, das muss man schon mal so sagen. Und Olli Dittrich ist natürlich, das ist Konsens. Neben dem kann man sich zeigen, die Doofen, der hat Stadien vollgemacht. Und bei Olli Schulz weiß man nicht. Fängt man sich eine Kopfnuss ein oder kriegt man Lob von Olli Schulz?
Und ich bin ja altersmilde geworden. Lass uns nicht so viel drüber reden. Es wäre jedenfalls echt toll, wenn man da noch was machen könnte. Wahrscheinlich wird es nicht klappen.
Es aber müssen mehr Leute rein.
Ich habe schon Lust, in meiner Heimat beide Tage irgendwie vor voller Hütte da zu spielen. Da passt nämlich mehr rein. Ich glaube, es würden auch noch ein paar mehr kommen. Aber das nur am Rande. Jan, lass uns drüber reden. Hast du das Triell am Wochenende gesehen?
Habe ich gesehen. Ich habe das gesehen und ich muss sagen, ich habe tagsüber mich wirklich gefreut, als würde abends irgendwie eine Fußballnationalmannschaft spielen oder sowas bei einem großen, wichtigen Turnier und habe mir so Chips zur Seite gelegt, Wasabi-Erdnüsse, alles hingelegt und dann ging das los um 20.10 Uhr, weil RTL hat gesagt, geht um 20.10 Uhr los. Erstmal drauf reingefallen, dass natürlich erst um 20.15 Uhr losgeht und 5 Minuten lang da Werbung war. Dann stand auf einmal Nikolaus Blome rum, der Politikchef von Bild.de ehemals und jetzt RTL-Politikchef. Da dachte ich schon, hä, was jetzt denn? Und dann kamen die erst um 15:15 rein und es war so langweilig, dass ich nicht mal Spaß hatte, drüber zu twittern. Selbst die Tweets, die ich versucht habe, mir so aus den Rippen zu leiern, waren langweilig. Es war voll langweilig.
Es war wirklich ein bisschen deprimierend. Ich habe immer darauf gewartet, dass Olaf Scholz in die Kamera guckt und sagt, wenn ich nicht Bundeskanzler werde, dann bringe ich mich um. Dass er das einfach so, weil der hatte so eine ernste, lethargische Haltung. Ich dachte, der erpresst emotional die Leute auch ein bisschen. Aber vielleicht hat er, weil ich glaube, in seinem Gesicht, das Gefühl, was er hat einfach auch, glaube ich, in der Pandemiezeit ganz schön, er konnte auch nicht mehr in die Clubs gehen, ins Berghain, in die Läden, wo er normalerweise hingeht. Und ich glaube, da fühlen sich viele abgeholt von seiner Laune, diese gebrochene Persönlichkeit. Ich glaube, das geht vielen genauso wie, und wenn das vorbei ist, dann denken die, dann blüht er genauso wieder auf wie die Nation.
Ich weiß es nicht genau, ob Olaf Scholz in der Lage ist, aufzublühen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er so, ich meine, von allen dreien Kandidaten ist er derjenige, der sich die Merkel-Art, der aus nächster Nähe abgeguckt hat. Also eigentlich muss man sagen, ist er als Rechtsausleger der SPD das Gleiche, was Merkel für die CDU war, Linksauslegerin in der CDU. Das geht eigentlich mit dem so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute einfach am Ende sagen, ach komm, scheiß drauf, dann halt einfach so weiter irgendwie auf eine Art. Und das ist der große Startnachteil von Baerbock und Laschet. Und ich muss sagen, Armin Laschet hat wirklich versucht, nochmal den Joghurtbecher komplett auszukratzen, hat dann irgendwie noch die rote Sockenkampagne rausgekramt, hat versucht, Annalena Baerbock darauf zurückzuwerfen, dass sie eine Frau
ist
und 20 Jahre jünger als er, wofür sie natürlich nichts kann. Er ist aber am Ende so ein kleines bisschen glücklos geblieben und ich fand auch, ist kaum erträglich, diese Wahlkampfteams der einzelnen Kandidaten, wie die eigentlich jedem Kandidaten, ihrem Kandidaten zugejubelt haben oder ihrer Kandidatin und man anhand dessen überhaupt nicht rausfinden konnte, wer nun wirklich gewonnen hat. Und es war wirklich zu viel Konsens. Es begann auch schon mit so einer komischen, konfrontativen Frage, was finden Sie scheiße an dem anderen, wurde so reihum gefragt. Ja. Und natürlich hat keiner gesagt, dass er irgendwas scheiße findet an dem anderen. Das ist irgendwie...
Auch eine schlechte Eröffnungsfrage.
Ja, und alle Fragen waren so darauf ausgelegt, dass man irgendwie versucht hat, irgendwie eine Bildschlagzeile irgendwie hervorzurufen. Frau Baerbock, wo machen Sie Urlaub? Mallorca oder Ostsee? Alter, 4,5 Millionen Deutsche machen gar keinen Urlaub, weil die sich das nicht leisten können. Was ist denn das für eine Scheißfrage?
Ja, was sollte denn die Frage? Was sollte die spalten? Oder sollte die das zeigen, es gibt nur diese beiden Urlaubsorte? Ich habe es nicht ganz verstanden, was das sollte.
Ja, ich fand es lustig, dass
also richtig Klarheit hat mir danach erst Frauke Ludowig gebracht mit ihrer Anschlusssendung, die das Ganze nochmal für uns eingeordnet hat.
Ja, ich fand's wichtig, dass irgendwie dann noch Mozzi Mabuse, Luisa Dellert und irgendwie noch, ich glaube, Micky Beisenherz saß ohne Socken alle in der Runde. Das war ganz wichtig und das hat mich auch so ein kleines bisschen wieder zurück zum Sender geholt, weil ich habe stellenweise gedacht, mein Gott, was ist das für, wo bin ich denn jetzt hier? Pina Atalay, ist das alles blau? Ist das irgendwie so ein Paralleluniversum, zweites Studio von den Tagesthemen oder sowas? Nur Peter Klöppels gebrochene Stimme ist mir dann zwischendrin mal wieder eingefallen, gehört ja zu RTL. Weißt du übrigens, dass Peter Klöppel schon sein 6. Kanzlerinnen-Duell moderiert hat?
Ja, das ist ein alter Hase, der ist schon richtig lange dabei. Der war schon bei RTL, als es noch Karlchen gab.
Ja.
Diese Figur, da war der schon da.
Und weißt du, wie Peter Klöppel, ich habe das, glaube ich, mal in irgendeiner Doku gesehen, der ist, glaube ich, als Praktikant damals, als RTL noch aus Luxemburg gesendet hat, war der so einer der Ersten, der da irgendwie im Studio den Teppich verlegt hat. Und dann hat der Chef gesagt, ach komm, bleib einfach hier und lese die Nachrichten. Und
vom Bühnenbauer zum Moderator.
Ja, irgendwie sowas. Ja. Und dann ist er einfach da geblieben und er hat sich dann einfach hochgemausert und hat jetzt auch so schöne graue Haare bekommen. Der kann eigentlich erzählen, was er möchte. Es klingt immer seriös. Ich würde mir wünschen, dass der mal einen Podcast macht. Vielleicht mit Richard David Precht und Markus Lanz zusammen.
Ja, das wird dann meistens nicht so gut. Das ist halt ein Nachrichtensprecher. Du hast es, glaube ich, gesehen. Ich habe es nicht gesehen, nur gehört, dass, wie heißt er nochmal? Jan Hofer ist auch bei RTL. Ja. Und soll ein stocksteifes Interview geführt haben, was ich leider verpasst habe. Aber das habe ich von mehreren Seiten gehört.
Ja, Jan Hofer, das große Missverständnis von RTL, dass man Tagesschausprecher wegkaufen kann. Das sind dann am Ende, liebe Grüße an die ARD-Aktuell-Redaktion nach Hamburg, im U-Green-Weg. Das sind am Ende dann halt auch nur Menschen, die Texte vorlesen, die andere Leute ihnen geschrieben haben. Da ist dann oft, wird's ein bisschen dünne, wenn man dann selber mal was machen muss. Aber ey, es gibt noch ein weiteres Triell diese Woche. Das ist jetzt ein Veranstaltungshinweis in eigener Sache. Weißt du, wenn ich am Samstag im Michel in Hamburg zusammen auf der Bühne sitze.
Im Hamburger Michel, ja. Wo Heinz Rühmann damals meinen Großeltern und mir die Weihnachtsgeschichte vorgelesen
genau,
hat.
Genau, während die Bomben fielen auf Hamburg oder was?
Genau, während die Bomben fielen, waren wir mit Heinz Rühmann. Er kommt alle in den Michel. Nee, aber es war so, dass er in den 70er, 80er Jahren jedes Jahr am zweiten Weihnachtstag da die Weihnachtsgeschichte gelesen hat. Oder kurz vor Weihnachten.
Aus schlechtem Gewissen, weil er irgendwie 7 Jahre seiner Karriere dem Führer die Eier gehalten hat.
Genau, weil er Göring, Speichellecker bei Göring war. Auf alle Fälle das große Triell. Du, Markus Lanz und wer noch?
Giovanni Zarella oder die Lorenzo? Einer von beiden. Ich hoffe beide.
Und worum geht's?
Das weiß ich nicht genau, aber jetzt, wo ich schon großflächig über den Podcast von Richard David Precht und Markus Lanz gelästert habe.
Wird das bestimmt ein großes Hallo.
Das wird ein großes Hallo geben. Man kann sich das im Stream angucken. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt, ich bin so ein bisschen verunsichert, weil wenn Markus Lanz jetzt auch ins Podcast-Game einsteigt, ob wir da nicht zu verbissen uns gegeneinander positionieren, weil er, na klar, ich meine, er will meinen Sendeplatz, ich will seinen Sendeplatz, er will mir auch...
Ich würde mir nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, Jan. Zieh dir auf alle Fälle was Gescheites an. Nicht wieder mit Joggingpulli da, also
aber der ist mit
so einem Flair-Ding oder so.
Aber der ist besser trainiert als ich. Ich habe das gesehen, bei dem Foto, wo er mit Richard David Precht drauf zu sehen ist, da blitzt wirklich so Südtiroler Muskelmasse. Der hat richtig die Pandemie genutzt zum Muskelaufbau. Der hat Proteinriegel gefressen, wie andere Leute Cerealien.
Wo kann man sich das Sonntag angucken?
Samstag ist das. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, so ein Zeitstream. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe nicht, dass man dafür bezahlen muss. Und wenn, dann hoffe ich, dass ich irgendwas dafür bekomme. Ich glaube aber nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da überhaupt hinkomme, weil Klaus Wieselski hat sich ja irgendwie angekündigt, an die Gleise zu ketten am Wochenende. Es ist Bahnstreik ab morgen.
Donnerstag. Ach du Scheiße, habe ich auch mal bekommen. Ein Riesenstreik soll es geben, ne?
Habe ich.
Meine Bassistin, wir müssen proben fürs Wochenende. Die muss irgendwie von Hamburg nach Berlin kommen. Und sie fährt übermorgen mit dem Zug.
Aber Hamburg-Berlin, das geht ja fast mit dem Fahrrad. So weit ist das nicht.
Oder mit dem Floß.
Das geht wirklich mit dem Floß. Du kannst über die Elbe fahren, dann fährst du schön da hinten in Popeln an der Poritz.
Ich habe mir den ganzen Seeweg angeguckt, weil ich ja mal mit dem Gedanken gespielt habe, das Hausboot nach Berlin zu holen, bis mich Peter Tschentscher eines Besseren belehrt hat.
wenn du das Hausboot nach Berlin holst, musst du es aber am besten machen, ohne für den Klima Bescheid zu sagen. Weil ich habe das Gefühl, der ist jetzt auf so einem Kunsttrip, der verkauft Bilder für den Schnäppchenpreis von 10.000 Euro. Ich habe das Gefühl, dass der momentan in so einer finanziellen Massephase sich befindet und dass man da ein bisschen, luchst ihm das mal schnell ab, das Boot.
Das hoffe ich. Ich hoffe, dass er so berühmt wird, dass er bald nach New York zieht und dann ein Atelier aufmacht und dann vielleicht als Künstler und das Boot einfach vergisst.
Das wäre total geil für dich. Aber ich kann mir vorstellen, der hat so Mitarbeiterinnen, die kümmern sich dann mit der großen Stiftung, der Finn-Kliman-Stiftung darum, dass das nicht unterkommt. Der hat, glaube ich, genaue Kenntnisse über sein Inventar, über seine Immobilien.
Das glaube ich auch. Ich glaube, der ist so gut aufgestellt. Ich habe hier, während ich auf dich gewartet habe, an meinem Schreibtisch wieder Ablage gemacht. Das ist wirklich mein letzter Endgegner.
Und?
Ich habe immer irgendwelche Zettel hier. Ich habe auch noch ganz viel Fanpost zu beantworten. Wie machst du das? Wie hältst du das mit der Fanpost, wollte ich dich mal fragen. Kommt das überhaupt an dich ran? Gibt es eine Kontaktadresse, selbstgeschriebene Briefe von Hörern unserer Sendung und ähnliches, und wie gehst du damit um?
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich versuche eigentlich seit ich das mache in der Öffentlichkeit seit 15 Jahren, mir möglichst zu viel Fans vom Leib zu halten, indem ich einfach Menschen abstoße, generell. Gelegentlich.
Aber bei mir gibt's halt eine Kontaktadresse und ich fühle mich auch dann so schäbig. Ich schreibe meistens zurück, meistens so 5 Monate später. Auch dann immer, ja, ist ein bisschen später geworden, aber irgendwie ein paar Zeilen. Jetzt habe ich hier tatsächlich Sachen gefunden. Eine CD von Fred, der hat eine Platte rausgebracht. Mark, woher der Wind heißt die. Ist, glaube ich, auch schon länger hier bei mir. Dann habe ich eine Ehrenkarte bekommen für das Museum für Kunst und Gewerbe, wo ich was eingelesen habe für die Janosch-Ausstellung. Die ist aber erst im Oktober, sehe ich gerade. All so ein Zeug hier. Und das gibt mir so einen Druck. Hast du sowas gar nicht mehr, so eine Ablage?
Nein, doch, ich mache Ablage und ich habe ein Büro und das bearbeitet dann gemeinsam mit mir die Sachen und die aufwendigen Sachen werden dann zurückbeantwortet. Wenn einer schreibt nur, ey, du Ficker, ich hau dir ein paar aufs Maul, wenn ich dich sehe, dann gibt's meistens nichts zurück. Ich habe den Fehler gemacht vor einiger Zeit, habe meine neue Autogrammkarte mit Auflage von 2500 bei Instagram gepostet und die war innerhalb von einer Woche war die weg und ich habe 2500 frankierte Rückumschläge zugeschickt bekommen, die ich dann alle selbst, also zumindest zum großen Teil selbst eingetütet habe. Und deswegen bin ich so ein bisschen zurückhaltend. Ich habe jetzt diese komischen... Hast du euch mein Wappen gesehen, was ich gebaut habe von Ehrenfeld?
Ja, das sieht gut aus.
Ist wirklich
das
ganz gut, oder?
Ja. Hast du das selber gebaut oder sind das aus verschiedenen Vorschlägen unserer Hörer?
Nein, das ist Malte Reinisch, ist ein Grafikdesigner, der hat sich bei Instagram gemeldet. So viel zum Thema Beantworten von Hörermails. Und da habe ich gesagt, hat er sich angeboten, er hat Kenntnisse in Heraldik, also in Wappenkunde. Und der hat ein heraldisch korrektes Wappen von Ehrenfeld gemacht. Weil ich gedacht habe, das ist vielleicht eine ganz lustige Idee, mal so als kleines Nebenprojekt zu versuchen, Dinge zu ändern, von denen man glaubt, dass man sie nicht ändern kann. Also Wappen zum Beispiel. Und dann hat er mir das zugeschickt und ich habe es dann zusammen mit einer Berliner Patches-Firma, die in Brandenburg sticken lässt, die haben das für mich gemacht. Alles natürlich bezahlt, sowohl der Malte als auch die Flicken wurden bezahlt.
Wird das jetzt ein Artikel, den man bei dir im Fanshop kaufen kann?
Nee, das Ding ist, ich habe ja keinen Fanshop. Es gibt 200 von diesen Dingern. Ich habe schon ans Team bestimmt so 30 verschenkt. Es wurde auch mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Einige haben gedacht, jetzt drehe ich so nazimäßig ab. Andere haben gedacht, das ist irgendwie so ein Bundeswehr-Ding oder so. Oder ich will es von der Freiwilligen Feuerwehr was verteilen. Wenige haben es verstanden. Und ich habe gedacht, ich lege das vielleicht in Ehrenfeld einfach aus, wenn ich wieder in der Stadt bin, fahre ich da rein und lege das einfach an Stellen auf und twitter dann, wo so ein Ding liegt und dann können sich das Leute holen. Verkaufen habe ich keinen Bock drauf, ist mir zu anstrengend.
Ja, kann ich mir, also ich weiß nicht, also Otto hatte in seiner höchsten Phase also in den 90ern einen eigenen Fanshop am Jungfernstieg, wo man alles Mögliche von ihm kaufen konnte. Ich weiß nicht, ob wir auch nochmal so eine Sphäre erreichen.
Ich habe überlegt, ob nicht, Finn Kliman hat letztens in Bremen ein Haus gekauft, was ich echt übergriffig finde, weil da hat er
ein sehr kleines Haus.
Hat mir aber nicht vorher gefragt, weil das ist eigentlich meine Stadt.
Ja, aber du machst ja auch ein Wappen für Ehrenfeld, nicht, dass dir Bremen irgendwann nochmal den Rücken zudreht.
Ja, weiß ich nicht. Ich habe schon überlegt, ob wir vielleicht gemeinsam in Bremen so ein Podcast-Haus aufmachen. Wo
unser erstes Mikro und so.
Ja, wo man dann aus in so einem Plexiglaskasten den ersten Podcast sich angucken kann, den wir aufgenommen haben. Und wo dann einfach alle Leute hinpilgern und dann auch die Leute, die protestieren wollen, weil die öffentlich mitteilen
Interviews
wollen.
Interviews von Wegbegleitern, die man sich angucken kann.
Und ganz wichtig ist, protestieren ganz viele Schlaumeier, die dann sagen, dass wir gar nicht den Podcast erfunden haben. Und dann stacheln wir aber unsere Anhänger auf und dann sollen die sich prügeln vor dem Podcasthaus. Und dann sagen wir einfach, wir haben die Podcasts erfunden in Deutschland, wo es natürlich wahrheitswidrig ist. Und darüber entbrennt dann so ein Streit oder irgendwie sowas. Aber wir könnten in Bremen ein Podcasthaus aufmachen. Und dann könnte man mal auch
so eine Art Botschaft.
Die deutsche Podcast-Botschaft.
Botschaft. Das wäre geil. Das machen wir. Oh. Warum nicht?
Wir brauchen nämlich, ich glaube, Karstadt ist demnächst leer in Bremen, in der U-Bahn-Straße. Ich habe das Gefühl,
dass... Ist das nicht ein bisschen groß? Was macht man aus diesen Karstadt-Gebäuden? Die wurden ja damals extra von Herrn Karstadt angefertigt. Also diese großen, grauen Betonklötze.
Instagram-Rooms, wo man schöne Fotos von sich machen kann. Weißt du, ein so ein Raum, wo nur Spiegel drin sind, wo man so unendlich in die Spiegel reingucken kann. Ein Raum, wo Bälle drin sind. Ein Raum, wo so Kunstpflanzen an der Wand sind. Da gibt es einfach irre coole Instagram-Szenerien. Und das muss man aber taggen auch immer, die Häuser. Instagram-Haus in der Obernstraße in Köln, in Bremen.
Na, wollen wir nicht zu größten wahnsinnig werden. Wir haben ja hier noch einen Vertrag. Wir müssen noch ein bisschen arbeiten, bevor wir irgendwie auf das zurückblicken, was wir mal geleistet haben.
Aber ich wollte
Merchandise,
kurz, aber ganz kurz, sorry, aber Merchandise, da fehlt uns irgendwie die kommerzielle Energie. Ich weiß, dass sich viele andere Podcast-Kollegen und Innen eigentlich hauptsächlich über Merchandise finanzieren. Der Podcast nur ein Abfallprodukt ist einer Merchandise-Produktion. Wir haben es nie geschafft.
Ich habe es auch generell mit meiner Musik mit Merchandise nicht geschafft. Ich bin da immer, ich habe immer für eine Tour ein Shirt, dann bin ich da aber auch nicht so hinterher, dann überlegt man sich was und irgendwie bin ich da auch zu faul für. Solange das Geld auch so reicht, muss ich noch nicht irgendwie das alles aus, ich finde das auch irgendwie sympathisch. Auch Jan Böhmermann und Olli Schulz, die Namen auf dem T-Shirt sind jetzt auch wirklich nur ist so voll so und Nerds. Cool.
Nee, also ganz ehrlich, ich wüsste auch gar nicht, was man da dann draufschreiben soll.
Und so kultige Sachen machen und so. Ich höre fest, ich bin fest und flauschig Hörer, oder? Nee,
dann kriegst du erstmal voll an in die Fresse, wenn du so ein T-Shirt anhast. Aber auch von uns erstmal zuallererst.
Oder mit so einem Gag, der von uns irgendwie, was weiß ich,
warme Brille,
warme Brille
und kultig. Dann hier so,
der Kult geht weiter. Nee, lass uns das bitte nicht machen, bitte nicht. Sonst hängen wir uns daran fest auch noch und arbeiten und werden auch noch verbitterte Feinde, weil jeder dann, ich habe doch dieses Motiv entwickelt.
Ja, genau. Ich war doch damals der Erste, der warme gesagt hat und dann hast Jan Brille gesagt. Aber ich
Moment, wie war das nochmal?
Ja. Ja gut, ich finde es übrigens cool, dass wir die Marke Boomer Cringe angemeldet haben und da auch nichts mehr. Das hat, glaube ich...
Aber eine Sekunde hatten wir ganz kurz das Gefühl, dass wir damit jetzt groß was machen und dann ist sofort wieder, das ist auch beide, weil wir so lethargische Norddeutsche sind, sofort wieder, wenn wir nicht sofort handeln, ist der Zauber des Momentums auch sofort wieder weg.
Also wir haben die Marke Boomer Cringe und wir wären bereit, da eine Klamottenserie herzustellen, aber wir wollen nichts dafür tun und die...
Abends muss mega geil aussehen.
Und wir müssen richtig viel Geld damit verdienen.
Und eigentlich müssen wir es auch selber entwickelt haben. Und da hört es dann auch schon
genau, auf. Genau, leider. Das ist übrigens der einzige Weg, wie man mich von meiner Arbeit abbringen kann, habe ich letztens festgestellt, indem man mir so viel Geld gibt, dass ich einfach aufhöre mit der Arbeit. Aber das ist leider utopisch. Und ich habe so ein paar Barrieren dazwischen. Also zum Beispiel Werbung mache ich leider nicht. Das heißt, es wird
schwierig. Jan, du musst bis dein Lebensende wahrscheinlich arbeiten. Mit der Rentenversicherung sieht es auch nicht so gut bei dir aus,
ich oder? Ich habe letztens wieder Rentenbescheibe gekriegt. Weißt du, wie viel ich momentan verdiene?
450 Euro im Monat.
170 Euro Rente. 170.
170 Euro?
170 Euro. Ich habe nicht mal ein Hausboot.
Und das ist nicht mal ein Hausboot, ne?
Wenn ich als Rentner irgendwo schlafen muss, könnte ich dann...
Dann ist das wie läufst du mit dem Hausboot? Das ist immer gut besucht, Jan. Ist doch auch geil. Dann kommen vielleicht noch mehr Leute. Wenn du da wohnst, dann erzählst du noch mal alte Geschichten aus der glorreichen Zeit des Fernsehens und so.
Ja, und die Hausbootvermietung läuft dann aber über das Atelier oder die Firma von Finn in New York. Und du bist in L.A. in Santa Monica und hast irgendwie eine Fitnessstudio-Kette aufgemacht. Fitnessstudio und Pokeballs von Olli Schulz.
Oder einfach Personality Coach.
Bowley Schulz. Das Bowley war Schulz. Ja, wir dachten erst, das sei ein geiles Wortspiel und so und mehr nicht. Aber dann hat das auf einmal gezogen als Kette. Systemgastronomie. Erst habe ich meinen ersten Laden an der Mönckebergstraße aufgemacht und das lief so gut. Jetzt bin ich in Santa Monica. Bowley Schulz.
Bowley Schulz. Und treffe mich immer mittags zum Kaffee mit Ralf Möller. Ich habe so ein Ralf Möller-Interview gesehen. Da besucht er irgendwie Sylvester Stallone und umarmt ihn so. Man sieht so richtig Sylvester Stallone und denkt so, ey Digga, es ist jetzt echt ein bisschen zu viel. Und der nimmt ihn in seine Arme. Keine Angst, das kann man irgendwo sehen im Internet oder so. Es wurde mir gerade zugespielt. Was ich noch gesehen habe im Internet, ganz kurz. Ich durfte schon die ganze Staffel Jerks sehen, die neue, die gerade rauskommt, auf Join. Und es ist wieder ein fantastisches, unangenehmes Erlebnis, worauf sich jeder freuen kann, der Fan dieser Serie ist. Ich glaube inzwischen die vierte Staffel. Ich bin heute damit fertig geworden. Es ist wahnsinnig unangenehm. Ganz groß. Ich ziehe meinen Hut vor Farid Adim, was der für einen Exorzismus da, sich selber bereitet, was für eine unangenehme Rolle, was für unangenehme Szenen. Es macht sehr viel Spaß. Und dazu kommt, dass es diesmal auch noch ein bisschen deep wird. Nicht nur unangenehm, sondern wirklich auch ein paar richtig tiefe Momente. Ist wieder eine sehr schöne Staffel geworden, die ich jedem nur empfehlen möchte. Und vielen Dank, Christian Ulm, dass ich die schon sehen durfte.
Wieso hast du den schon gesehen? Hat er den Link zugeschickt?
Ich habe die Folge gesehen auf Join, lag euphorisch auf dem Sofa geschrieben, das ist richtig geil. Und innerhalb von 30 Sekunden kam ein Link. Hier, guck doch die ganze Staffel. Habe ich mich gefreut. Oh, vielleicht ist er aber auch einfach so taktisch taktisch klug gewesen, weil er wusste, ich werde hier darüber reden und dann muss er nicht in die Sendung zu uns kommen. Aber es ist wirklich eine tolle, tolle Staffel wieder geworden. Und einige gute Gaststars und ich glaube Folge 8 in so einem Jagdhaus, das ist die absolut unangenehmste Folge, die das ganze Spiel mal zwischen männlicher und weiblicher toxischer männlicher und Weiblichkeit umdreht. Und freut euch einfach drauf. Es ist wirklich sehr gut geworden. Oh,
würde ich wahnsinnig
außerdem
gerne gucken,
ja? Gibt es bei Disney Channel eine neue Serie. Rick Rubin trifft Paul McCartney. 6 oder 7 Folgen. Ich habe erst 2 gesehen, aber es ist das Allergeilste für jeden Musikfan. Paul McCartney, inzwischen 79 Jahre alt, sieht immer noch gut aus. Was für ein Leben dieser Mann hatte. Der Hauptsongwriter der Beatles mit John Lennon erzählt aus den glorreichen Tagen seine Solo-Karriere. Und es ist einfach für jeden Musikfan richtig, richtig, ein richtig tolles Ereignis. Toll gefilmt und ich wünschte, es würde nie aufhören oder hoffentlich gibt es noch eine 2. Staffel. Ja, das habe ich mir am Wochenende angetan. Das sind hier meine Filmtipps für euch.
Ich habe tatsächlich die aktuelle 5. Staffel von Rick und Morty angefangen, abends vorm Einschlafen. Und habe ansonsten versucht, jetzt fällt mir der Name nicht ein, warte mal, Amazon Prime, diese neue Serie mit der Tochter von Schitt's Creek.
So 7 Charaktere oder
shut
sowas?
Shut the fuck up, Mike oder sowas. Mike, wie, ich weiß
shut
nicht.
Shut the up, fuck up, Mike.
Nee, shut the fuck up, Mike, I don't know. Sorry. Ich habe auf jeden Fall eine Folge geguckt. Sorry, dass ich jetzt den Titel nicht mehr parat habe. Und habe schon gedacht, oh, wow. Also ganz eine schöne Grundidee. Eine Frau, die also die Protagonistin ist eine weibliche Darstellerin in einer Sitcom, beziehungsweise es scheint so, als wäre sie Darstellerin in einer Sitcom. Es gibt diesen typischen Al Bundy-Raum, diese klassische amerikanische 80er, 90er Jahres-Sitcom mit dem Sofa, mit der Treppe, mit irgendwie sexistischen One-Linern, mit lachendem Publikum. Aber diese Serie bespielt eben auch die Räume, in die dann die Hauptdarstellerin und alle anderen gehen, wenn sie von der Bühne verschwinden. Und da offenbart sich dann eben so eine ganz dunkle Backstory. Und ich habe schon gedacht, als ich das gehört habe, das Setup, oh, das klingt aber so wie eine Sache, die man so beim Drehbuchschreiben für eine gute Idee hält, wo es dann echt schwierig ist, dieses Konstrukt über eine ganze Serie durchzuhalten, über 6, 7 Folgen oder eine Staffel. Und genau das war mein Problem. Ich habe es geguckt und habe gesagt, okay, ich habe verstanden, was der Gag ist. Nämlich, dass sie in der Mitte sind und es wird gelacht und es ist Sitcom und dann geht sie mit dem Wäschekorb durch die Tür und ist traurig und hat Trennungsgedanken und es ist furchtbar. Und dann habe ich lustigerweise in der aktuellen Titanic, die ich übrigens diese Woche sehr empfehlen möchte, war ein ganz toller Telefonterror drin ist.
Habe ich gehört. Wer wurde nochmal angerufen?
Hubert Aiwanger von den Freien Wählern wurde nachgemacht von der Titanic und hat einfach überall angerufen. Bei Sarah, hier diesem Werteunion-Fuzzi, bei Boris Palmer und so ein paar anderen. Ja, ja. Das ist wohl sehr lustig. Ich hab schon durchgelesen, ist sehr lustig. Und da war eben auch eine tolle Humorkritik, die genau das an dieser Serie bemängelt hat. Nämlich, dass man so eine tolle Konstruktionsidee hat, wo man eine ganze Serie meint, aufsetzen zu können. Und das funktioniert theoretisch, aber als Zuschauer hast du es dann einfach verstanden nach 5 Minuten. Und dann wird es leider sehr schnell sehr langweilig. Und das war auch mein Problem mit dieser Serie, weswegen ich leider nicht mehr weitergeguckt habe. Sorry.
Schade. Ja, schade.
Hab aber dafür dann stattdessen, weil mir dann langweilig war, tolle Sachen gelernt über Genetik und forensische Untersuchungen und DNA-Untersuchungen in der letzten Folge von Zeitverbrechen, wo ich seit langer Zeit mal wieder reingeschaltet habe.
Und ich habe wieder reingeschaltet, nachdem der Kachelmann-Fall wurde in 3 Teilen. Im letzten Teil war Kachelmann sogar selber da auseinandergenommen und nochmal genau nacherzählt. Das fand ich äußerst aufschlussreich. Da bin ich jetzt auch mal wieder reingekommen in die
Stimmt, das hast du mir empfohlen. Das
habe ich immer noch mein einziger und Lieblings-True-Crime-Podcast ist.
Ja, und allein schon deswegen, weil das der einzige True Crime Podcast ist, der in vernünftiger Audioqualität aufgenommen wird. Ich habe da
irgendwie, Alter, wollte ich auch mal sagen.
Ich habe
alle Leute, ich höre auch manchmal so rein bei Podcast inzwischen, vor allem diesen Sommer, egal ob beim Metal Podcast oder irgendein Hörspiel Fan, kauft euch als allererstes. Oft werde ich gefragt, habt ihr irgendwelche Tipps für uns, wie machen wir das mit unserem Podcast? Erstmal gutes Mikro kaufen. Das ist das A und O. Ich meine, auch wir haben immer mal Ausfälle oder eine Sendung, wo ich im Auto moderiere, aber die grundsätzliche Basis ist schon mal ein Mikrofon, was funktioniert, wo man einen verstehen kann und nicht mitten im Raum ist, oder? Das nervt so dermaßen.
Es nervt total und während des Moderierens sollte man auch nicht mit Sachen rumklimpern. Wie ich das immer ganz gerne mache, habe ich ganz viele böse Mails bekommen. Einer hat sich richtig aufgeregt und dass ihn das wahnsinnig macht, dass ich hier nervös ich habe doch diesen Cockring immer hier.
Ich weiß, den kleinen Cockring.
Das spiele ich immer so gerne mit, weil mir es einfach ein schönes Gefühl beim Moderieren gibt. Ja, da ist er. Guck mal hier.
Ich weiß, die Leute hassen es. Ich habe dem Druck der Öffentlichkeit nachgegeben und habe aufgehört mit dem Essen in der Sendung. Wirklich? Länger. Meistens.
Du hast dich so zur Bitch gemacht. Du machst einfach nur, was die Leute wollen.
Du bist so eine Medienhure. Du bist so Mainstream.
Crowdhure.
Ey, ich höre doch keine Mainstream-Podcasts mehr.
Ich höre jetzt Lanz und Precht.
Wann geht die erste? Wann gibt's das nächste Triell? Hatte ich dich schon eben gefragt, ne? Das weißt du auch nicht, oder? Weißt du, wann es das nächste Triell
gibt? Das nächste Triell gibt es am. Ach komm, ich such's mal eben kurz. Ich glaube am. Triell-Termine. Komm, ich sag's dir direkt. Triell-Termine. Wann sind die Triell-Termine? Hier sind die Watz. Mann, jetzt muss ich so weit runter. Ich will Werbung weg. 29. August, RTL-Triell. Dann am 12. September. Ist das Triell von ARD und ZDF moderiert von Oliver Köhler und Maybrit Illner. Und dann gibt's noch ein Triell. Warum? Jetzt hat die, mach doch einfach eine Tabelle, meine Güte. Noch eine, ich muss eine andere Seite.
Ich finde auch, gewisse Sachen sind sehr schwer. Wir leben in modernen Zeiten, hier, sehr schwer herauszufinden. Ja?
Sonntag, 12.09., 20.15 Uhr, Oliver Köhler von der ARD. Habe ich noch nie gehört. Wer ist Oliver Köhler?
Nie gehört.
Habe ich noch nie gehört.
Nie gehört.
Ich will, dass das Ulrich Deppendorf moderiert. Und sonst, ach doch, den kenne ich
doch. Wolf-Dieter Poschmann ist gestorben, können wir in dieser Stelle mal ganz kurz erwähnen.
Ja, das hat mich dann schon mitgenommen, weil
der mich auch, weil den kannte man, so ein ganz lieber Kerl, also ganz sympathischer Typ gewesen.
Sympathischer Sportmoderator und hat auch das letzte Mal, glaube ich, ist 2016, meine ich, nach Olympia ausgestiegen und ist dann relativ bald leider verstorben, 70 Jahre alt nur geworden. Das habe ich auch echt, finde ich sehr schade.
Ja, rest in peace.
Und das letzte, Triell ist dann das von ProSieben, Sat1 und Kabel 1 am Sonntag.
Von Elten moderiert.
Fast. Linda Zervakis moderiert und Claudia von Brauchitsch, wobei die eigentlich, glaube ich, noch vor 3 Jahren irgendwie CDU-TV-Moderatorin war. Ich weiß nicht so genau, ob das jetzt so eine schlaue Wahl ist. Stichwort Unparteilichkeit und Überparteilichkeit und journalistische Neutralität, wenn du irgendwie noch vor 3 Jahren da auf CDU-Lohnsteuerkarte irgendwie im Internet gearbeitet hast. Aber naja, ist egal.
Ich lasse alle machen. Ey, ich hasse Oliver Geissen so sehr. Ich will ja keine Kollegen oder ist kein Kollege. Leute mir dissen. Ich bin da in so eine Sendung beim Rumseppen reingekommen. Wieder die 50 größten Hits. Irgend so eine Scheiße. Olivia Jones saß wieder auf dem Sofa. Und dann durften irgendwelche Zuhörer anrufen. War eine Live-Sendung. Und dann ruft eine Frau an und sagt, wir gucken hier gerade die Sendung mit unserer ganzen Familie. Und da sagt Oliver Geissen, echt, wir essen alles da. Und dann meint sie, meine Tochter und mein Mann und ich. Und er so, das ist ja eine große Familie, ja. Und Olivia Jones macht auch noch so Witze darüber. Ey, das ist eine kleine Familie. Das war ein Stich ins Herz, ganz ehrlich. Das sind diese kleinen Sachen, ne? Dieses immer so, hoho, ich bin Oliver Geissen, ich mache hier so meine Witze und so. Ey, ganz ehrlich, 1:1 mache ich den fertig. Ich will ja gar nicht, ne? Aber für einen guten Zweck Promi-Boxen, er kann 8 Wochen trainieren, ich mache gar nichts in der Zeit, würde ich hier gerne, wenn es viel Geld bringt, hohe Einschaltquote, ich wäre dabei. Ich darf nicht trainieren auch, er 8 Wochen. Wirklich, ich kann den nicht ab. Ich fand das schon wieder, keine Ahnung, was es ist. Ich dachte, was soll das jetzt? Die kleine Familie, diese Sendung hier widme ich allen kleinen Familien. Alle, die nur so 3 Leute sind. Wir waren auch eine kleine Familie. Trotzdem stabil. Bei mir kam es immer vor allem, als wenn wir viel mehr wären. Weil das alle so 3 Leute nur. Ich dachte immer, wir wären viel mehr. Es fühlte sich auf alle Fälle immer noch mehr an.
Aber das finde ich lustig. Weil ich habe immer das Gefühl gehabt, dass wir viel weniger gewesen wären. Aber ich habe eine wahnsinnig große Familie. Man kann fast sagen...
Weil du dich aber auch sofort abgeschottet hast von allen.
Ja, also wir haben eigentlich fast einen Clan, muss man eigentlich sagen. Also, sag mal, liebe Grüße an alle kleinen Familien und auch an alle großen Familien. Alle dazwischen, die verachten wir einfach.
Ja, aber die Kleinen, für die ist diese Sendung
großen.
Heute mal.
Und die Großen.
Und für die ganz Großen, die ganz Großen.
Und die Großen.
Es ist ja so, wenn ein enger Auftritt ist von mir in Bremen oder wir zusammen da was haben, da taucht dann immer noch einer auf von dem Böhmermann. Wer ist denn das jetzt schon wieder? Und dann kommt Jan zu mir.
Das ist Onkel Igor.
Wo ist der? Ist
ja, der saß jetzt irgendwie in der Ostukraine im Knast die letzten 15 Jahre. Der ist jetzt wieder da und ist aber direkt wieder eingestiegen. Ganz oben steigt man dann wieder ein. Wenn du weg bist bei den Böhmermanns und wieder zurückkommst, dann kannst du dank der Familienkontakte immer wieder ganz oben einsteigen.
Richtig. Also du musst dich aber hocharbeiten, ist wie Scientology.
Ja, und das Einzige, was wir wirklich nicht mögen, Staatsanwälte.
Na.
Staatsanwälte und Bildreporter, die unsere kriminellen Machenschaften versuchen in die Zeitung zu bringen. Das möchten wir nicht.
Wir wünschen euch jetzt eine schöne Restwoche. Wir sind mit der großen Sendung mit vielen neuen Errungenschaften und Erweiterungen dieses Podcasts am Sonntag zurück. Da gibt es auch neue Rubriken.
Ja, ich wollte eigentlich heute Elektro-Janni machen, weil ich habe natürlich sämtliche Elektroautos weitergetestet im Sommer. Und ich möchte mal ganz kurz noch sagen, weil morgen beginnt ja der Bahnstreik, weil Klaus Wieselski ist ein taffer Typ. Das ist einfach ein Gewerkschaftsführer, wie er im Buche steht. Und wenn Streik, das bedeutet, es ist unangenehm. Und wenn man das unangenehm findet und den Impuls hat, Klaus Wieselski oder der GDL die Schuld zu geben, direkt runterschlucken, einfach der Bahn die Schuld geben. Ist viel einfacher. Du hast da 30.000 Lokführer, die buckeln jeden Tag, die 3% mehr Lohn haben wollen. Und du hast eine fucking Deutsche Bahn, die in den letzten Jahren den ganzen Betrieb auf Börse umgedreht hat, an allen Ecken und Enden spart, die mal ruhig ein kleines bisschen mal nicht so auf den Händen, auf dem Portemonnaie sitzen sollen. Die sollen mal ein bisschen die Taschen aufmachen.
Und bei jedem zweiten Mal, wenn ich ICE fahre, ist das Bistro zu. Wirklich, ist immer
klar. Und das ist nicht Klaus Wieselski, dessen Schuld das ist, wenn das Bistro zu ist. Oder wenn die Züge nicht kommen. Oder wenn die Zugtoilette zugeschissen ist. Die Lokführer ziehen nur die Züge, die machen alles andere. Ist da wieder die Bahn, hat die Bahn schon. Lass Klaus Wieselski in Ruhe und der Hass bitte gegen die Bahn und nicht gegen die Lokführer.
Mann, Klaus, ey. Mach die Bistros auf. Los, jetzt. Wir müssen die Bahn, also die Bahn darf nicht sterben. Nicht
ja. Wie Karstadt. Hier, bei Twitter, Paula Imschler hat geschrieben, die GDL-Leute streiken, während ihr auf die Blöde arbeiten müsst und noch weniger Kohle kriegt. Ich habe da eine Idee für euch. Sie heißt Streik. Ja, man soll sich mal ein Beispiel nehmen an Klaus Wieselski. Man kann nämlich einfach streiken, wenn man unzufrieden ist und scheiße bezahlt wird. So ist das nun mal.
Das können wir hier auch bei Spotify.
Gewerkschaftlich organisieren, zack. Warum denn mal nicht? Einfach mal in die Gewerkschaft gehen oder selbst eine gründen.
Was ist denn mit der Podcast-Gewerkschaft?
Ja, jetzt wo Lanz und Precht mit dabei sind, die machen eine eigene auf. Oh Gott, Alter, ich habe keinen Bestimmen davon, du musst in der Gewerkschaft mit Lanz und Precht sitzen.
Ja, und das immer anhören, wie die reden.
Was erzählen also, die denn? Was wollen die denn erzählen im Podcast? Mal ganz ehrlich.
Lass sie doch, die haben bestimmt auch geile Einspieler, die großen Fünf,
das Gute finde ich
Tiere, die es geschafft haben.
An Lanz und Precht finde ich, das Gute ist, dass die alles mit dem Augenzwinkern nehmen, dass sie sich nicht zu ernst nehmen. Das sieht man schon am Foto, dass das einfach zwei humorvolle Ficker sind.
Dass die nicht so eitel sind. Die erzählen immer einen Pimmelwitz beim Ficken.
Einen Pimmelwitz beim Ficken?
Und zeigen, wie locker sie sind.
So. Zeit, Schluss zu machen, das war Boomer Cringe. In der KW 35. Kommt gut hin, wir hören uns am Sonntag wieder oder wir sehen uns am Samstag beim Triell Michael in Hamburg. Triell,
genau.
Oder bei Olli.
Oder wir sehen uns Freitag oder Samstag im Stadtpark.
Ja. Ja. Ey, dann sind wir beide in Hamburg.
Oder Freitag, Freitag spielt Stoppock.
Ey, wir sind beide in Hamburg, Freitag. Kann das sein?
Bei mir.
Wir sind in Hamburg. Freitag? Ich bin auch in Hamburg.
Bist du schon Freitag da?
Ich komme Freitagabend an und Samstag bin ich auch noch da. Samstag,
Sonntag komm doch Freitag noch zum Konzert.
Ja, mal sehen.
Stoppock ist da und
ich sag nur Klebe Morrissey.
Spielt im Vorprogramm.
Ich sag nur Morrissey.
Ja, ja. Okay. Tschüss, ne? Alter Racheengel.